Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Jeder von euch, der das Ganze hier als Video anschaut, der hat vielleicht schon gesehen, dass der Stuhl neben mir leer ist, was sehr ungewöhnlich ist für uns. Und wir sind ja jetzt erst vor kurzem in dieses neue Studio umgezogen und haben jetzt aber schon wieder eine Neuerung für euch mitgebracht. Und wir machen nämlich heute unseren allerersten Remote-Podcast. Das heißt, wir nehmen den meinen Gesprächspartner sozusagen remote auf. Der ist bei sich in der Firma unterwegs. Da lernt ihr gleich noch mehr drüber, mit wem wir heute sprechen. Wir schauen uns auf jeden Fall heute das ganze Thema technischer Einkauf von Dreh- und Frästeilen an, beziehungsweise eben Beschaffung dieser Teile und wie man diesen Herausforderungen, diesem ganzen Thema und Markt begegnen kann, was da eigentlich alles los ist, warum das überhaupt ein Thema ist, über das wir heute sprechen sollten und warum es vielleicht manchmal eher wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen ist, als ganz einfaches Einkaufen, wie wir das vielleicht aus unserem Privatleben kennen. Das schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Bei mir ist Christoph Prinz. Er ist Gründer und CEO von Part Prinz und ich freue mich sehr, dass du heute da bist oder beziehungsweise zugeschaltet bist.
Genau, hallihallo. Heute haben wir sozusagen das erste Mal remote und ich freue mich, da sein zu dürfen in digitaler Form.
Genau, wir sind gespannt. An der Stelle wie immer auch für euch alle nochmal der Hinweis, diese Folge gibt es natürlich auch als Video bei YouTube zu sehen. Schaut da also gerne auch mal auf unserem Kanal vorbei. Wir freuen uns. Christoph, ich habe jetzt gerade nur so ganz kurz gesagt, Gründer und CEO von Part Prinz und irgendwie was von Dreh- und Frästeilbeschaffung erzählt. Aber was genau machst du denn eigentlich? Was hast du da für eine tolle Firma gegründet und wer bist du denn?
Ja, also wie gesagt, ich bin Christoph Prinz und zusammen mit meinem Mitgründer, dem Marc Pfeiffer, haben wir Part Prinz ins Leben gerufen. Das kann man sich so vorstellen wie ein Check24 oder ein Verivox oder ein Booking, nur eben entsprechend für Zerspanungsteile, also eine Vergleichsplattform. Das heißt, wir matchen die Herausforderungen oder die Anforderungen von Zerspanungsteilen mit passenden Lieferanten, so dass wir hier eine höhere Transparenz bereitstellen können. Die administrativen Aufwände werden um bis zu 65% reduziert. Und ja, wir sind sozusagen damit natürlich auch digital unterwegs und können somit, sage ich mal, diesen traditionellen Markt etwas aufmischen und vereinfachen.
Das hört sich spannend an. Da gucken wir jetzt, wie gesagt, auch gleich mal noch ein bisschen näher rein oder zumindest auch in deine ganzen Erkenntnisse aus den letzten Jahren, in denen du dich mit dem Thema tiefer beschäftigt hast. Bei uns im Podcast ist es ja immer so, dass ich am Anfang noch eine kleine Frage stelle, um die Gäste ein bisschen besser persönlich kennenzulernen noch, die also nichts mit dem Thema zu tun hat. Für dich habe ich mir heute überlegt, dein Herz schlägt ja auf jeden Fall für das ganze Thema technischer Einkauf und so weiter, sonst hättest du diese Firma nicht gegründet. Aber was machst du denn, wenn du nicht an deiner Firma arbeitest?
Wenn ich nicht an meiner Firma arbeite, bin ich mit meiner Familie viel draußen unterwegs. Also ich habe 3 Kinder und die möchten bespaßt werden. Und da sind wir auch sehr gerne draußen unterwegs. Ich gehe aber auch gerne mal bouldern. Also ja, so ein bisschen raus aus dem Büro, sage ich mal, und rein in die Natur.
In die Natur und ins sportliche Erleben. Sehr gut. Und Familie ist ja auch nie ein Fehler. Hört sich super an. Dann vielen Dank für den kleinen Einblick. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Mich würde tatsächlich auch nochmal interessieren, weil wie gesagt, mir begegnet dieses Thema in meinem täglichen Doing natürlich nicht so sehr. Wir als Softwareunternehmen haben keine Aktien im Beschaffen von irgendwelchen Teilen. Mich würde aber mal interessieren, warum hast du eine Notwendigkeit erkannt, so ein Unternehmen zu gründen und was hat dich dazu bewogen? Was für Herausforderungen gibt es da in diesem Markt?
Ja, also ich bin seit über 10 Jahren im technischen Einkauf unterwegs und da sind mir natürlich verschiedenste Herausforderungen auch entgegengekommen, unter anderem eben in diesem Zerspanungsbereich, dass dieser halt sehr intransparent ist, auch mit hohen administrativen Aufwänden verbunden ist und auch sehr wenig digitalisiert ist. Also ich nehme dann auch immer so gerne so ein Beispiel, wenn ich dann bei Zerspanungsunternehmen anrufe und nach dem Liefertermin frage und ich im Hintergrund Bücher blättern höre, dann weiß ich schon, okay, hier ist schon ein bisschen was im Argen. Und wenn man eben nicht dieses technische Know-how hat, um zum Beispiel solche Zeichnungen lesen zu können, um vielleicht auch zu wissen, wo diese Teile eingebaut werden, also welchen Anwendungsfall die haben, ist es extrem schwierig, dann auch entsprechend passende Zerspanungsunternehmen zu finden.
Das heißt also irgendwie der administrative Aufwand, die Digitalisierung, aber auch keine Ahnung sozusagen davon, wer überhaupt das anbietet, was ich suche sozusagen.
Genau.
Okay. Warum ist es denn für Unternehmen so schwierig, das hinzubekommen? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man in so einem produzierenden Unternehmen ist, dann hat man ja irgendwann auch seine Stammlieferanten, man kennt sich in der Branche aus, so stelle ich mir das immer vor. Warum ist es aber trotzdem nicht so einfach?
Ja, wie gesagt, also solche Teile lassen sich halt nicht ergoogeln, weil sie sind ja sehr individuell, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Katalogware kaufe, also Artikel, die es von der Stange gibt, dann kann ich die auch sehr gut mittlerweile im Netz miteinander vergleichen. Man kennt das ja auch aus dem Privaten. Und das ist bei solchen Teilen halt nicht gegeben. Das heißt, ich muss schon wissen, welche Zerspanungsunternehmen dafür in Frage kommen, muss eben, wie gesagt, so ein Stück weit das technische Know-how im Idealfall mitbringen. Und wenn ich das alles nicht habe, dann bin ich so ein bisschen lost in dieser Geschichte. Ich kann mich auch nicht immer unbedingt auf Internetseiten von Zerspanungsunternehmen erkundigen, weil die mitunter vielleicht sehr veraltet sind. Informationen fehlen auf der Internetseite oder es ist auch so fachspezifisch geschrieben, dass ich das vielleicht auch gar nicht verstehe. Und ja, was mache ich dann? Ich entweder streue ich einfach breit meine Anfrage und gucke zurück und warte, was eben kommt. Oder ich greife zum Hörer, telefoniere nochmal hinterher. Mensch, könnt ihr dieses oder jenes? Ja, und das ist natürlich sehr zeitintensiv auch.
Okay, aber das heißt, der aktuelle Beschaffungsprozess sieht eigentlich so aus, ich bekomme irgendwie eine technische Zeichnung, dann habe ich irgendwie eine Anweisung, ich soll da jetzt irgendwie ein Unternehmen finden, das dieses Produkt herstellen kann sozusagen oder dieses Teil. Und dann, wie du sagst, fange ich halt an zu suchen. Entweder habe ich Glück und ich weiß zufällig, bei wem ich das bekomme, oder ich muss wirklich telefonieren. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Also es gibt noch sag ich mal, neben uns gibt es natürlich auch noch andere mittlerweile am Markt etablierte Möglichkeiten, um zumindest Ad-Hoc-Preise zum Beispiel auch zu bekommen. Das sind dann so Sofortpreiskalkulationen oder Ausschreibungsplattformen. Und die haben auch alle ihre Berechtigungen und die bringen auch einen Digitalisierungsschritt voran. Aber nichtsdestotrotz ist der Großteil aktueller Markt eben noch auf diesen traditionellen Wegen unterwegs.
Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn euch die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, gefallen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für euch. Schaut mal auf unserer Website lmobile.com/interaktiv vorbei. Dort findet ihr noch spannende Whitepaper, unsere Live-Events oder auch Software-Demos und alles könnt ihr euch jederzeit kostenlos anschauen. Rund um das Thema Industrie 4.0 bleibt ihr so, also absolut auf dem Laufenden. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Okay. Du hast jetzt gerade das Thema Preis und Preisstruktur schon angesprochen. Das heißt, es hat auch am Ende natürlich man hat am Ende noch diesen Wunsch im Hinterkopf. Ich möchte ja eigentlich auch das Teil, sag mal, so hochwertig wie möglich, aber zu einem möglichst günstigen Preis natürlich erwerben. Das heißt auch die Vergleichbarkeit der Anbieter ist aktuell sehr schwierig. Verstehe ich das richtig?
Genau, richtig. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem traditionellen Weg bleibe, ich schreibe sozusagen E-Mails, hänge die Dokumente hinten an, und stell meine Anfrage. Dann werden die Lieferanten müssen dann erstmal auch sortieren, was passt denn überhaupt von den Anfragen. Und wenn die dann die Angebote erstellt haben, die zum Teil eben auch sehr zeitintensiv sind, kommen die dann bei mir als Einkäufer in unterschiedlichen Formaten zurück. Also manche machen sich vielleicht weniger Mühe und machen einfach nur einen Fließtext per E-Mail. Die nächsten haben eine Excel-Tabelle, die nächsten haben PDF-Dokumente und ich sage mal, wenn ich 1, 2, 3 Teile habe, kann ich das irgendwie noch miteinander ganz gut vergleichen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe zum Beispiel 10 Positionen und 5 Angebote in unterschiedlichen Layouts, sieht es schon wieder anders aus. Mhm. Was wird dann eben häufig gemacht? Es wird eine Excel-Tabelle eröffnet und dort wird versucht, das in ein einheitliches Layout zu packen. Und eine Excel-Tabelle, ja, das weiß wahrscheinlich jeder, hat so seine Tücken. Ich habe Tippfehler vielleicht, ich habe vielleicht Formelfehler drin, ich kann auch nicht gleichzeitig mit jemand anderem da drin arbeiten. Perspektivisch vielleicht, wenn es dann gerade darum geht, okay, wir haben jetzt hier einen Angebotsvergleich von allen und das geht zum Beispiel intern in die Entwicklungsabteilung und dann machen die da drin noch irgendwas, kann es eben auch dazu führen, dass man unterschiedliche Aktualisierungsstände hat oder wilde Kopien überall rumfliegen und also das kann halt schon sehr ausarten und sehr fehleranfällig sein.
Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Informationsstand relativ unterschiedlich ist. Also ich als Einkäufer habe wahrscheinlich ganz andere Informationen darüber, was bieten die verschiedenen Hersteller überhaupt an, was muss ich überhaupt konkret anfragen. Also manchmal ist es vielleicht auch so ein Wording-Thema. In der einen Firma heißt es halt vielleicht so, in der anderen heißt es anders. Ist das auch ein Problem oder sagst du, ja, ich sag mal, die Informationen sind relativ gleich verteilt zwischen Anbieter und Endnutzer sozusagen?
Also es kommt ganz drauf an, muss ich sagen, weil die Teile sind sehr individuell. Wir haben zum Teil natürlich auch interne Probleme, zum Beispiel, dass die Zeichnungen nicht unbedingt auf einem aktuellen Stand sind. Oder dass zum Beispiel, ich habe das schon mal woanders fertigen lassen, aber da würden vielleicht mündliche Absprachen getroffen, die relevant für das Teil sind, aber auf der Zeichnung nicht draufstehen. Und so kann man natürlich auch individuelle Wissensstände haben. Und wenn das dann zum Beispiel zu einem anderen Lieferanten transferiert wird, das Teil, verfällt dieser Wissensstand vielleicht mitunter. Und ich fange vielleicht wieder von vorne an, was die Qualitätsstandards angeht, ne? Vielleicht auch Messverfahren. Da gibt es dann eben unterschiedliche. Bei dem einen wurde definiert, wie er das zu messen hat, in der Warenausgangskontrolle. Und bei dem neuen ist das halt nicht definiert, weil er das nicht weiß. Der Einkäufer weiß es vielleicht auch nicht. Und ja, also da ist dann eben ganz viel Kommunikation auch gefragt und eben auch, dass die Daten aktuell gehalten werden. Das ist halt wichtig, ne?
Und nicht so einfach, gerade wenn man eher mit nicht digitalen Tools, also ich meine, klar, meine Excel-Tabelle ist auf meinem PC, aber sie ist eben nicht irgendwie, wie du sagst, vernetzt oder mit irgendwelchen anderen Informationen regelmäßig neu aktualisiert oder sowas.
Genau.
Okay. Jetzt wissen wir ja schon, dass du da eine Lösung geschaffen hast, sozusagen im Bereich Digitalisierung für diesen ganzen, ja, für diese ganze Intransparenz und für dieses ganze Hin und Her und diese vielen Daten und die vielen Informationen und so weiter. Du hast jetzt schon immer wieder gesagt, ja, das ist sehr individuell, sehr komplex, je nachdem, je nach Anfrage unterschiedlich. Wie habt ihr das gemacht? Also was habt ihr quasi da zusammengestellt für die Suchenden, sag ich jetzt mal, und auch für die Anbieter ja am Ende? Wie habt ihr das hinbekommen, das dann so zu streamlinen, sag ich jetzt mal, dass das wirklich sich auf einem Portal nachher alles irgendwie findet?
Ja, also wir können über unser System automatisch aus den mitgelieferten Dateien, also das ist eine PDF-Dokument, das ist das technische Dokument, Zeichnungsdokument, und aus dem 3D-Modell, aus dem Step-Modell, können wir bestimmte Parameter herauslesen, wie zum Beispiel eben die Abmaße, auch die Toleranzen, Materialien und weitere Informationen. Und dann können wir sozusagen anhand von diesen Parametern schon mal das abgleichen mit den Möglichkeiten der Zerspanungsunternehmen. Also ich nehme mal ein klassisches Beispiel. Die Hörer werden aus dem Bereich das kennen. Wenn ich jetzt ein klassisches Frästeil habe, dann brauche ich das nicht in der Dreherei anfragen. Also dann kriege ich entweder kein Angebot oder halt nur ein sehr schlechtes Angebot. Und so können wir sozusagen eine Vorfilterung schon mal setzen. Und dann werden alle passenden Lieferanten angezeigt. Da geben wir dann den Einkäufern auch nochmal verschiedene Parameter zu den Lieferanten mit. Gerade wenn es halt neue sind, ist das auch nochmal wichtig für die Entscheidungsfindung. Und die Angebotserstellung erfolgt sozusagen auch auf der Plattform. Das heißt, wir gewährleisten ein einheitliches Layout, also Excel-Tabelle, E-Mail-Text und unterschiedliche Angebote im PDF-Formaten. Das ist dann passé dadurch. Mhm. Und könnt damit natürlich auch eine sehr einfache und sehr gute Vergleichbarkeit mittels Ampelsystem herstellen. Das heißt, grün sehe ich sofort, okay, da hat die besten Konditionen. Ne? Mhm. Gelb ist Mittelfeld und rot sind dann eben die ungünstigsten Konditionen. Und das macht es schon sehr, also dadurch können wir das sehr visualisieren, ohne dass ich mir jetzt die Zahl auf der Nachkommastelle irgendwie anschauen muss, ne? Bei ganz vielen Positionen. Und somit kann ich natürlich auch den Aufwand reduzieren. Ne? Und dann geht's im nächsten Schritt weiter. Ich kann dann auch über uns bei dem Lieferanten direkt bestellen. Also das hat auch nochmal den Hintergrund, wenn ich zum Beispiel mit dem Lieferanten zufrieden bin und ich möchte später wieder bestellen, dann weiß ich immer, ich kriege das immer von dem. Und dann arbeiten wir eben auch mit Statusanfragen. Also ich sehe dann zum Beispiel, dass der Lieferant diese Bestellung gelesen hat. Oder anders, der Lieferant sieht zum Beispiel, dass der Einkäufer das Angebot gelesen hat. Weil das sind dann wieder die Stichwort administrativen Aufwände. Wenn jetzt der Lieferant ein Angebot verschickt hat und er hört zum Beispiel eine Woche lang nichts, dann ruft er vielleicht mal an und fragt, Mensch, wie sieht's denn aus? Haben Sie mein Angebot bekommen und so? Und solche Schritte fallen dann eben auch wieder weg, was in Summe halt auch wieder Zeit spart.
Ja, absolut. Du hast jetzt ganz am Anfang gesagt, dass ihr aus den Dokumenten, die da dann wahrscheinlich hochgeladen werden, Zahlen ablesen könnt und so weiter. Wie macht ihr das? Also muss da einer von euch sitzen? Wahrscheinlich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie bekommt ihr die Zahlen daraus?
Genau, also wir haben da letzten Endes, der Marc und ich, wir haben das zusammen komplett selber entwickelt, diese Plattform. Also die ist ja von Zeile 1 sozusagen selbst geschrieben und haben da eben auch entsprechende Algorithmen entwickelt, um Informationen rauszuziehen und arbeiten natürlich aber auch mit Partnern zusammen, um einfach da einen noch besseren Nutzerwert sozusagen zu generieren und eben auch da entsprechend immer weiter das zu entwickeln, um möglichst genau zu sein, um dann eben auch perspektivisch sofort eigentlich die besten, optimalen Lieferanten zu finden. Und eben auch die Zeichnungen sind sehr individuell. Das ist eben auch eine große Herausforderung. Und da muss man dann eben immer weiter dran entwickeln und perspektivisch auch mit KI arbeiten.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Es wäre jetzt die Frage gewesen, ob alle Dokumente irgendwie nach einem bestimmten Schema aufgebaut sind. Also ob, weil ich denke mal, verschiedene Firmen werden verschiedene Programme benutzen, um ihre Zeichnungen zu erstellen. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Jetzt hast du schon ein tolles Stichwort genannt, KI. Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Also seid ihr da schon in der Planung? Habt ihr da schon was, an dem ihr arbeitet für diesen ganzen Themenbereich KI-Einsatz in eurem Business sozusagen?
Genau. Also wir arbeiten da schon dran. Momentan nutzen wir es noch nicht. Das hat einfach den Hintergrund, um KI sinnvoll anzuwenden, braucht man auch entsprechend einen hohen Datensatz. Ne? Mhm. Und wenn der noch nicht gegeben ist, dann kann man mit der KI letzten Endes auch keine vernünftigen Aussagen treffen. Und wir arbeiten aber dran und das wird auch perspektivisch die Zukunft sein, dass die KI auch in dieser Branche mehr und mehr Anwendungsfälle haben wird.
Mhm. Habt ihr euch denn bei der Entwicklung eurer Plattform, du hast schon gesagt, ihr habt das von Codezeile 1 sozusagen alles selbst aufgebaut, habt ihr euch da an, ich sag jetzt mal, anderen großen Plattformen orientiert? Du hattest vorhin mal ganz am Anfang, glaube ich, Check24 und Co. genannt, also diese klassischen Vergleichsportale. Habt ihr euch daran orientiert oder habt ihr gesagt, nee, wir entwickeln das irgendwie komplett neu, wir haben einen ganz anderen Ansatz? Oder würdest du sagen, die Struktur ist irgendwie vergleichbar mit anderen größeren Anbietern aus anderen Marktsegmenten auch?
Also grundsätzlich das Prinzip einer Vergleichsplattform ist bei uns genauso wie beim Check24. Der Ablauf ist nur ein etwas anderer, einfach weil das diese Branche mit sich bringt. Und ich habe sozusagen dann die Erfahrung mit eingebracht und weiß eben, wie das läuft, wie auch der Prozess an sich abläuft. Und deswegen sind wir da sehr losgelöst gewesen, was die Entwicklung angeht. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich der Kern, also viele Anbieter miteinander einheitlich vergleichen zu können und dann eben für mich das Beste rauszusuchen, ist trotzdem derselbe.
Gibt es denn noch irgendwie, abgesehen von der KI, sage ich mal, andere größere Veränderungen, die du jetzt noch so in den nächsten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren erwartest für den ganzen Bereich?
Ja, also wie gesagt, das eine sind natürlich dass KI-Anwendungen mehr und mehr werden. Ne? Mhm. Die Anforderungen der Bauteile werden sich aber auch noch deutlich erhöhen. Also zum Beispiel in der Halbleiterindustrie gehe ich stark von aus, Medizintechnik, Raumfahrt, Leichtbau. Also das sind alles solche Geschichten, wo dann ja noch höhere Anforderungen kommen werden. Aber auch die Anforderungen an eine schnellere Geschwindigkeit im Anfrage- und Angebotsprozess, die werden steigen. Da wiederum die Kunden der Einkäufer ja auch wieder immer schneller die Preise anfordern müssen, um national und international dem Wettbewerbsdruck standzuhalten. Und insgesamt werden wir hier auch eine höhere Transparenz am Markt sehen, weil ich das einfach, also zum einen ist so meine Vermutung, Stichwort Nachwuchs, ne? Also die jetzt auch so nachrutschen, die sind das einfach gewohnt, in der digitalen Welt aufgewachsen zu sein und eben auch eine gewisse Transparenz zu haben. Also da geht es schon ganz einfach los mit, ich krieg automatisierte Auftragsbestätigung, aha, ne, oder Bestellbestätigung. Mhm. Ich krieg eine Information, dass es jetzt versendet wurde, im Idealfall noch mit einem Link zum DHL, DPD, UPS, wie auch immer, also zum Versanddienstleister. Und das sind alles solche Informationen, die will ich eben auch in der Branche perspektivisch haben. Und da sehe ich dann doch schon diese Veränderungen. Ja.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, das ist am Ende jetzt ein Vergleichsportal oder generell geht es jetzt erstmal um das Thema von so Zerspannung als Hauptthema sozusagen. Es gibt ja aber auch so Trends, vielleicht ist es jetzt auch eine blöde Frage, also verzeih mir die, falls ich da jetzt gerade in eine ganz falsche Richtung denke. Ich bin, wie gesagt, nicht ganz so tief in der Materie drin. Aber spielen da jetzt auch sowas wie Anbieter, die eher über additive Fertigung zum Beispiel arbeiten, also 3D-Druck und Co., spielt sowas auch eine Rolle im Kontext dieser Teile? Also ich sag mal, so ein Frästeil oder so ein Drehteil kann man ja vielleicht auch über einen 3D-Druck abbilden, je nachdem, was da gebraucht wird und so weiter? Oder hat es, also spielt es in eurer Planung aktuell gar keine Rolle, auch da vielleicht noch weitere Anbieter hinzuzunehmen?
Also was die Anbieter betrifft, werden wir auf jeden Fall perspektivisch das auch erweitern auf eben auch Blechteile und additive Verfahren. Natürlich gebe ich dir recht, dass gewisse Sachen mehr und mehr auch additiv vielleicht hergestellt werden können. Es gibt natürlich aber aktuell auch noch eine sehr begrenzte Materialauswahl, zum Beispiel bei additiven Geschichten, wenn man jetzt mal weg vom Kunststoff geht, sondern eben zum Metallen, Aluminium, Edelstahl, wie auch immer. Und auch da ist momentan noch so ein bisschen die Limitierung hinsichtlich, hat's ja gesagt vorhin, was so, wo ich sehe, was eben die Anforderungen sind, eben auch höhere Genauigkeiten, Komplexität der Bauteile. Und da ist schon, glaube ich, auch ein gewisses Limit momentan jedenfalls, das rein additiv herzustellen, also gerade in den Genauigkeiten, so dass man zum Beispiel dann im Anschluss trotzdem noch eine Zerspannung, also hinsichtlich Drehen oder Fräsen, eine Maschine braucht, um das zum Beispiel nachzuarbeiten. Also ich denke, grundsätzlich wird die additive Herstellung nicht die subtraktive, also Fräsen, Drehen, Abtragen, ablösen, sondern das wird sich einfach miteinander ergänzen.
Ist ja auch erstmal nicht verkehrt. Also ist ja auch gut, wenn man dann jeweils das nutzen kann, was quasi den größten Mehrwert für das eigene Bauteil bietet sozusagen.
Genau, zum Beispiel, wie gesagt, Stichwort Leichtbau. Da habe ich natürlich viel mehr Freiheitsgrade in der additiven Herstellung, wie zum Beispiel beim Fräsen oder Drehen.
Was ist denn noch so deine Einschätzung jetzt, was die Digitalisierung am Markt angeht? Du hast es am Anfang beschrieben, viele Firmen telefonieren halt noch rum oder so. Was glaubst du, wie schnell wird es sich jetzt verändern? Du hast schon so gesagt, die Leute, die so nachrücken, der Nachwuchs, die sind jetzt irgendwie eher gewohnt, da auch digitale Tools zu nutzen und so zu arbeiten. Würdest du sagen, ihr habt da schon so eine ganz gute, ich sag mal, Durchdringung der Unternehmen, die wir so in Deutschland haben, diese Bestellungen abgeben bei euch? Oder sagst du, da geht noch was? Also Digitalisierung ist noch nicht bei allen angekommen.
Da geht auf jeden Fall noch was, da geht noch ganz viel. Das ist wirklich, ja, also es ist ein langer Prozess auch generell. Ich verstehe das auch, weil solche Unternehmen, die haben vielleicht seit 10, 20 Jahren eben ja aufgebaute Prozesse, eingelaufene Wege und man muss da natürlich auch, also man muss da eine Prozessänderung auch intern anstoßen, um sich Digitalisierungsthemen zu öffnen. Mhm. Und also wie gesagt, da ist noch sehr viel Potenzial da. Da gibt es teilweise in anderen europäischen Ländern doch schon einen deutlichen Fortschritt und das ist auch wieder wettbewerbsrelevant letzten Endes. Ne? Wenn ich meine Prozesse verschlanken kann, wenn ich schneller bin, zum Beispiel wie der andere im Zweifel, dann kriege ich mitunter eben den Auftrag oder kann es kostengünstiger anbieten. Ich finde auch versteckte Kosten im Prozess selbst, wenn ich eben Digitalisierungen implementiere. Also da ist schon noch viel, viel zu tun.
Da ist noch Luft nach oben sozusagen. Aber ist ja auch schön. Das heißt, dir wird nicht langweilig.
Mir wird nicht langweilig, genau. Also das ist ja auch eine Chance, ne? Ich meine, das ist ja kein Problem, sondern das ist eine Chance und genau.
Die müssen wir nur ergreifen sozusagen.
Absolut.
Gibt es denn noch so, ich sag mal, Tipps oder Tricks, die du vielleicht noch mitgeben möchtest den Zuhörerinnen und Zuhörern unseres Podcasts, wo du sagst, das solltet ihr auf jeden Fall bei der Beschaffung von Dreh- und Frästeilen bedenken?
Ja, also es gibt, ich glaube, man muss sich immer so ein bisschen auch vor Augen halten, was sind das für Teile? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einfache Teile habe, die, sagen wir mal, eine geringe Toleranz haben oder kein spezielles Material haben, dann lohnt es sich zum Beispiel eben auch Zerspanungsunternehmen zu suchen, die vielleicht auch gar nicht so groß sind. Weil da wiederum natürlich die Personalkosten, sag ich mal, verhältnismäßig gering sind, die Abläufe, flache Hierarchien, ne, und somit, das kann ja alles den Preis aufblähen und somit kann ich zum Beispiel dort entsprechend günstiger einkaufen, wie vielleicht bei einem Unternehmen, was meinetwegen 100 oder 200 Mitarbeiter hat. Und ja, generell vielleicht ja auch Testbestellungen machen, auch vielleicht mal hinfahren, ist auch nicht verkehrt. Mhm. Gerade wenn es eben um große Volumina geht, dann ist das schon wichtig. Und ja, genau, es ist nichtsdestotrotz natürlich ein komplexes Thema und man bestellt nicht von heute auf morgen bei einem neuen Lieferanten mehrere hunderttausend Euro oder sowas, sondern das baut sich ja auch langsam auf, solche Themen, ne?
Ja, und wie du schon gesagt hast, so die persönliche Beziehung zu seinem Lieferanten oder so ist manchmal vielleicht auch gar nicht verkehrt, sich im Zweifel mal was anzuschauen.
Genau, und das ist ja auch das Schöne bei uns zum Beispiel. Also man kann ja auch bestehende Lieferanten, die man in seinem Portfolio hat und auch zufrieden ist, die kann man ja bei uns auch mit auf die Plattform bringen. Die sind dann bei uns als Favoriten hinterlegt und habe dann eben hier, wie gesagt, den Vorteil, dass ich dann aber schon im Anfrageprozess sehe, können das meine Lieferanten überhaupt oder nicht? Und wenn sie es können, dann habe ich eben hier einen einheitlichen Angebotsvergleich und die Bestellung läuft ja trotzdem zu den Lieferanten hin. Ne? Also ja. Das wird dem ja nicht weggenommen in dem Fall.
Das ist immer gut, sonst haben die Leute Verlustängste.
Genau. Ja, richtig.
Sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, wo du sagst, das ist ein super wichtiges Thema, ich muss es unbedingt noch loswerden?
Also vielleicht auch nochmal so ein bisschen Digitalisierung, Prozessoptimierung, das sind immer so Schlagwörter, vielleicht der ein oder andere KI-Buzzword kann das vielleicht auch nicht mehr hören, das kann ich auch absolut nachvollziehen, Transformationen,
Change Management,
genau, das sind alles so Schlagwörter, die irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen mittlerweile zu oft genutzt werden, deswegen vielleicht auch erstmal generell, wenn man jetzt noch keine digitalen Lösungen hat und trotzdem so ein bisschen aber intern oder auch die Kapazität nicht hat, also finanzielle Ressourcen, das ist ja auch immer ein finanzieller Aspekt.
Definitiv.
Was man vielleicht noch verbessern könnte, ist, ich würde sagen, also schauen, wo sind Flaschenhälse, warum sind sie da und kann man die vielleicht durch eine Verschlankung des Prozesses loswerden und kann ja auch sein, dass es manchmal einfach historisch gewachsen ist, dass dieser Prozess so aufgebläht wurde, obwohl das eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Ne? Also da immer noch mal so ein bisschen auf den Prüfstand gucken. Vielleicht auch Redundanzen einführen. Also gerade wenn jetzt nur eine Person im Unternehmen diesen Ablauf immer anstößt, es kann ja mal sein, es ist ein Krankheitsfall, Kündigung, vielleicht auch Ruhestand oder Fachkräftemangel, also ich finde gar keinen weiteren, also muss ich gucken, wie kriege ich da Redundanzen hin, ohne dass ich vielleicht einen anderen im Unternehmen damit zu sehr zuschütte und damit zu sehr belaste wiederum. Mhm. Kann man auch einfache digitale Lösungen unkompliziert in den Ablauf einbinden, also zum Beispiel eine Cloud, um Dokumentenaustausch durchzuführen oder sowas, ne? Visualisierungsmöglichkeiten von bestehenden ERP-Systemen vielleicht mehr nutzen oder auch mitunter eine Routine für Kennzahlenauswertungen machen. Also ich setze mich einmal die Woche hin und schaue meine definierten Kennzahlen durch und damit kann ich natürlich auch wieder potenzielle Flaschenhälse vielleicht finden. Also das sind vielleicht so einfache Maßnahmen, ohne dass man jetzt das komplette Unternehmen irgendwie
neu denken muss.
Auf links drehen muss. Ne? Genau.
Sehr schön. Spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, man könnte in das Thema noch viel tiefer einsteigen, aber in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, wir machen hier erstmal einen Knopf an die Sache und lassen den Rest mal offen. Schaut auf jeden Fall mal bei Partprinz vorbei, falls das Thema Zerspannungsteile, Dreh-, Frästeile für euch irgendwie interessant ist. Wir haben uns so ein bisschen die aktuellen Herausforderungen am Markt angeschaut, haben über die Intransparenzen auch am Markt gesprochen und natürlich auch ein bisschen über das Thema Digitalisierung, Automatisierung als Lösungsansätze für das Ganze gesprochen und auch ein bisschen darüber, was so am Markt vielleicht in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen könnte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Christoph. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Wenn ihr noch Fragen zu dem ganzen Thema habt, dann stellt uns die gerne in den Kommentaren oder über eine E-Mail oder meldet euch auf jeden Fall bei uns, auch gerne über die sozialen Netzwerke. Und wir geben das natürlich gerne dann an den Christoph weiter. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und schreibt uns auch gerne noch, wenn ihr Ideen für weitere Podcast-Folgen habt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.